Anna. Mark besteht darauf, mit uns ins Haus zu kommen, anstatt uns draußen abzusetzen. Also machst du dir Sorgen? Frage ich ihn, als er Ellas Autositz nach drinnen trägt. Weil du jetzt weißt, dass es kein Fuchs war, der das Kaninchen vor die Tür gelegt hat. Es ist kühl in der Diele, und ich drehe die Thermostaten höher, bis ich höre, wie die Heizung anspringt. Genau genommen hat er gesagt, dass sie nicht sicher sind. Ohne Fotos, meinst du? Ohne Forensik. Er sieht mich an, und ich verkneife mir eine Erwiderung. Zanken bringt nichts. Aber ja, ich mache mir Sorgen, sagt er ernst. Ich empfinde einen kindischen Triumph, doch Mark ist noch nicht fertig. Ich sorge mich um dich. Er schließt die Haustür. Was du bei der Polizei gesagt hast, dass du die Gegenwart deiner Mutter fühlst. Er beendet den Satz nicht, und ich tue es nicht für ihn. Es ist ein vollkommen normaler Teil des Trauerprozesses, könnte aber auch ein Anzeichen sein, dass du nicht damit fertig wirst. Und dann ist da noch Ella und all die Hormone, die beim Mutterwerden im Spiel sind. Ich warte wenige Sekunden. Du denkst, dass ich verrückt werde. Nein, das denke ich nicht. Was ist, wenn ich Geister sehen möchte? Entschuldige, ich meine natürlich, was ist, wenn ich verlustindizierte halluzinatorische Erlebnisse haben möchte? Die Korrektur ist sarkastisch gemeint. Und ich erkenne an Marks Blick, wie gekränkt er ist, kann mich aber nicht beruhigen. Bis später. Er küsst mich nicht zum Abschied. Und ich verüble es ihm nicht.
Deine Mutter ist bescheuert, Ella, sage ich zu ihr.
Sie blinzelt mich an. Warum muss ich so pampig sein? Mark macht sich Sorgen, sonst nichts. Persönlich und professionell. War es nicht gerade sein Mitgefühl, das ich so anziehend fand? Jetzt scheine ich denselben Charakterzug als Fehler zu sehen. Fröstelnd bücke ich mich zur Heizung. Sie wird wärmer, aber hier drinnen ist es noch so kalt. Ich lache laut. Jetzt kommen sämtliche Geisterklischees zutage, was jedoch nicht einmal mich selbst überzeugt. Denn es liegt nicht allein an der Temperatur, weshalb es sich anfühlt, als sei jemand anders im Raum. Es ist das Parfum meiner Mutter. Addict von Dior. Vanille und Jasmin. So schwach, dass ich glaube, es mir nur einzubilden. Ich bilde es mir ein. Als ich unten an der Treppe die Augen schließe, stelle ich fest, dass ich es überhaupt nicht riechen kann. Na komm. Ich befreie Ella aus ihrem Autositz. Laut mit ihr zu reden, dämpft das komische Gefühl in meinem Bauch, als wären dort tausende Schmetterlinge in einem Netz gefangen. Trotz des Agerherds ist es auch in der Küche eisig. Es riecht nach frischer, kalter Luft. Ich schließe meine Augen, neige den Kopf nach hinten. Aus einem Impuls heraus strecke ich meine Arme aus, die Handflächen nach oben, und denke, wenn jetzt gerade jemand ins Fenster sieht, werde ich das nie wieder los. Doch wenn ich Mom fühlen kann, wenn ich ihr Parfum riechen kann. Mom? Dad? Meine Stimme klingt schwach und blechern in der leeren Küche. Wenn ihr mich hören könnt. Draußen pfeift der Wind, raschelt in den Bäumen im Garten. Rita winselt. Der leise, helle Laut verhallt zu nichts. Meine Haut kribbelt und meine Nackenhaare sträuben sich, eines nach dem anderen. Ich fange einen leichten Jasminduft ein. Und dann nichts. Ich öffne die Augen und nehme meine Arme herunter, weil dies hier absurd ist. Lächerlich. Meine Eltern sind tot. Und ich kann sie ebenso wenig in meiner Küche beschwören, wie ich Flügel ausbreiten und fliegen kann. Es gibt keine Botschaften, keine Geister, kein Leben nach dem Tod. Mark hat recht. Das ist alles nur in meinem Kopf. Murray. Ich nehme an, der Ehemann glaubt nicht an Geister, sagte Sarah. Sie saßen auf dem schwarzen Ledersofa im Familienzimmer von Highfield, wo Murray Sarah für die 45 Minuten seiner abendlichen Pause besuchte. Der Lebensgefährte,
Nein, er sagt, dass es verlustindizierte halluzinatorische Erlebnisse sind. Darüber wird Casper aber kreuzunglücklich sein. Sarah blätterte durch die Seiten von Caroline Johnsons Kalender. In Highfield wurde früh zu Abend gegessen. Wie Kinder, denen man ihr Essen um 5 gab. Und so hockte Sarah nun im Schneidersitz auf dem Sofa und sah sich die Fallunterlagen an, während Mary seine Sandwiches aß. Keine Ahnung. Ich werde bestimmt bei dir spuken, wenn ich tot bin. Tu das nicht. Warum nicht? Ich hätte gedacht, dass du froh wärst, mich zu sehen. Das habe ich nicht gemeint. Ich meinte, ach, egal. Rede nicht übers Sterben, hatte er gemeint. Er blickte aus dem Fenster. Der Himmel war klar und von Sternen übersät. Und auf einmal fiel Murray ein, wie Sarah und er im Park gelegen hatten. Es war zu Anfang ihrer Beziehung gewesen, und sie hatten sich alle Konstellationen gezeigt, die sie kannten, und sich Namen für die ausgedacht, die sie nicht kannten. Das ist der Pflug. Und da ist das Stachelschwein. Idiot. Selber Idiot. Sie hatten sich in dem feuchten Gras geliebt und waren erst aufgestanden, als ihre leeren Bäuche sie daran erinnerten, dass sie seit mittags nichts mehr gegessen hatten. »Hast du Lust, spazieren zu gehen?«, fragte Mary nun. »Einmal um den Block?« Sofort wich das Leuchten in Sarahs Augen einem ängstlichen Ausdruck. Sie zog die Knie dicht an ihre Brust und umklammerte Carolines Terminkalender, als wären ihre Finger damit verklebt. Diese Furcht vor dem Rausgehen war neu. Keine Agoraphobie, wie ihr Psychiater sagte, sondern nur ein weiteres kleines Steinchen in dem Angstmosaik, das Murrays wunderschöne, witzige und sehr komplizierte Frau beherrschte. Kein Problem, winkte er ab und gab zugleich jede Hoffnung auf, dass Sarah schon bereit sei, nach Hause zu kommen. Kleine Schritte, dachte er. Es war Freitag. Weihnachten war nicht vor Montag, also hatten sie noch reichlich Zeit, sie nach Hause zu bekommen. Springt dich irgendwas an? Er zeigte auf den Kalender. Langsam begann Sarah, jetzt, da er nicht mehr vorschlug, die Einrichtung zu verlassen, sich zu entspannen. Sie schlug das Buch auf und suchte nach einem bestimmten Datum. Hat die Tochter etwas von einem Planungswiderspruch gesagt? Soweit ich mich erinnere, nicht. Sarah zeigte ihm die Seite, einen Monat vor Carolines Tod. Und dort war ein Aktenzeichen unter dem Eintrag Planungswiderspruch notiert. Leute können sich über Baugenehmigungen sehr aufregen. Genug, um jemanden umzubringen? Kommt vor. Murray zückte sein Handy und rief das Bürgerportal der Baubehörde von Eastbourne auf. Er sah zu dem Aktenzeichen im Terminkalender und tippte es mit dem Zeigefinger ein. Das ist ein Antrag für einen Anbau. Er fand den Namen des Antragstellers. Mr. Robert Rake. Murray erinnerte sich an die Liste von Freunden und Verwandten, die Caroline Johnson an dem Tag getröstet hatten, an dem ihr Mann starb. Er wohnt neben Anna Johnson. Murray überflog die Zusammenfassung. Der Antrag wurde abgelehnt. Allerdings sieht es so aus, als würde er es jetzt nochmal versuchen. Hier ist ein neuer Antrag verlinkt. Siehst du? Da hast du dein Motiv, Poirot. Es gab 34 Einwände. Ich überprüfe lieber mal, ob die alle abgemurkst wurden. Sarah zog eine Augenbraue hoch. Nur zu. Mach dich über meine Theorie lustig. Worauf wettest du, Detective? Murray hielt nichts vom Wetten. Das Leben bot schon so hinreichend Unsicherheitsfaktoren, dass man nicht nach weiteren suchen sollte, und das Bild rund um die Johnson-Ermittlung war alles andere als klar. Selbstmord? Von wegen. Caroline Johnsons Suizid war eine exakte Kopie von dem ihres Mannes, sagte er, ebenso sehr zu sich selbst wie zu Sarah. Die Ähnlichkeiten gaben dem Urteil des Coroners zusätzliches Gewicht, und das nicht zuletzt, weil in der Presse nie Einzelheiten zu Tom Johnsons Tod veröffentlicht wurden. Die Gazette hatte einen Nachruf zu Tom veröffentlicht. Die Familie war am Ort bekannt, betrieb das Autohaus schon in der 3. Generation. Im Artikel wurden die persönlichen Gegenstände oben auf der Klippe erwähnt. Auch der verlassene Wagen auf dem Parkplatz, aber nicht der Rucksack, den Tom mit Steinen befüllt hatte. Die einzigen Leute, die diese Informationen hatten, waren die Angehörigen und die Frau, die Toms Selbstmord bezeugt hatte. Diane Brand Taylor. Murray dachte an die anonyme Karte, die Anna erhalten hatte, an das Kaninchen vor ihrer Haustür. Er dachte daran, wie praktisch ein Suizid bei Fluthöchststand war, sodass keine Leiche blieb, die ihre Geheimnisse auf dem Autopsietisch preisgeben könnte. Sowohl Tom als auch Caroline hatten die Tidenzeiten recherchiert. Doch warum kümmerte es sie, ob ihre Leichen gefunden würden? Das schien alles zu passend, zu inszeniert. Sarah betrachtete die nachdenkliche Miene ihres Mannes. »Was ist?«
»Ich habe keine Beweise.«
»Erst der Instinkt, dann die Beweise. Hast du das nicht früher immer gesagt?« Murray lachte. Nach diesem Motto hatte er meistens gearbeitet, und diese Methode hatte ihn bisher nie enttäuscht. Er war weit davon entfernt, genau zu wissen, wie Tom und Caroline Johnson gestorben waren. Doch sein Gefühl wies klar in eine Richtung. »Du denkst, dass sie ermordet wurde, stimmt's?« Murray nickte bedächtig.
»Ich denke, das wurden sie beide.«
Sarah überlegte. Sie konzentrierte sich wieder auf Carolines Terminkalender, blätterte das Bündel loser Faltblätter und Visitenkarten hinten durch. Dann nahm sie eine Karte auf und hielt sie vor sich. »Hattest du nicht gesagt, dass Mark Hemmings den Johnsons nie begegnet war?«
»Ist er nicht. Sie starben, bevor er und Anna sich kennenlernten.«
»Hiernach nicht.« Murray griff nach der Visitenkarte, die Sarah hochhielt. »Mark Hemmings, Diplompsychologe.« Er drehte die Karte um. Die Handschrift erkannte er von den vielen Listen in Caroline Johnsons Terminkalender wieder. 14.30 Uhr, Mittwoch, 16. November. Sarah schlug die entsprechende Seite in Carolines Kalender auf, wo derselbe Termin eingetragen war. Sie sah Murray an. »Er lügt«,